an dieser Stelle ein herzliches Guten Morgen meinerseits. Ist schon eine Weile her, dass ich hier war und umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein und so viele mir noch unbekannte Gesichter zu sehen. Es ist schön zu sehen, dass der Herr seine Gemeinde baut, trotz allem und manchmal auch trotz uns. Ich lese uns das Schriftwort aus 1. Mose 3, Vers 15 und die Predigtüberschrift mag ein bisschen seltsam anmuten, Gambit in 1. Mose 3, Vers 15. Was das Wort Gambit bedeutet und warum es in Verbindung mit diesem Bibelvers gebracht wurde, werden wir am Ende der Predigt sicherlich verstehen. Und bis dahin, ja, 1. Mose 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Dieser Bibeltext und auch die Aussagen in diesem Bibeltext werden auch das sogenannte Protevangelium bezeichnet. Also manchmal wird auch Protoevangelium damit gemeint, aber es bezeichnet dasselbe. Das ist die erste Ankündigung der guten Nachricht. Ganz am Anfang der Bibel quasi zeigt Gott uns, wie sein Heilsplan stattfinden wird. Und das, was wir dann danach lesen, bis zur Offenbarung 22, wo dann die Vorhersagen Jesu oder Gottes in Erfüllung gehen werden, letzten Endes ihre Erfüllung finden, spinnt Gott diesen roten Faden dieser Heilsgeschichte durch sein ganzes Wort hindurch. Es war alles gut. Sogar sehr gut. Die täglichen Treffen im Garten, die Begegnung mit dem Schöpfer und der Schöpfung waren immer wieder ein Genuss. Und Gott allein weiß, wie lange es so in dieser Art sehr gut weiterging. Bis an den Tag, an dem die ersten Zweifel gesät, die erste Lüge ausgesprochen, gehört und geglaubt wurde. Bis an den Tag, an dem der Ungehorsam siegte und als Folge davon ein Gespräch stattgefunden hat zwischen Gott, dem Schöpfer, und seinen Geschöpfen. In diesem Gespräch ist die Wahrheit ans Licht gekommen und gleichzeitig ist es finster geworden in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Vier Flüche wurden ausgesprochen und dennoch wurde ein Bund geschlossen, aus dem wir heute zwei Verse als den Predigtext betrachtet werden. Aber alles der Reihe nach. Wie schon erwähnt, es gibt diesen roten Faden der Heilsgeschichte, der sich durch die ganze Bibel zieht. Und mit dieser Predigt möchte ich ein bisschen darauf aufmerksam machen, wie Gott handelt. Auch wenn die Verbindung gedacht werden muss, also weil der Text geht, oder die Predigt geht um diese Auslegung dieses Verses, aber wir können uns aus diesen Anwendungen oder aus diesem Vers die Anwendung für das eigene Leben ziehen, dass Gott immer sein Ziel erreicht. Wir dürfen aus dieser Predigt die Anwendung für uns mitnehmen, dass Gott auch in meinem Leben, in deinem Leben, sein Ziel erreichen wird. Wie auch wir das im Römertext gehört haben, das, was er anfängt, wird er zum Ende führen. Also das wird zu Ende gebracht werden, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir werden auch sehen, dass Gott Zeit hat und dass der Teufel nicht so viel Zeit hat. Und umso mehr wütet er. Aber wir werden auch sehen, dass der Teufel fast immer, also seinem Ziel, Gottes Pläne durchzustreichen, manchmal ganz nah dran kommt, aber es nie schafft. Deswegen nur fast immer schafft. Und wir werden sehen, dass wenn Gott uns etwas wegnimmt, er uns immer etwas Größeres dafür gibt. Das ist das Wesen von Gambit. Was das Wort bedeutet, kommen wir noch dazu. In 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, werden schrittweise, ja, werden wir unseren Fokus von dem Gesamtbild auf das Detail richten. Und dabei spielt das dritte Kapitel in diesem ersten Buch Mose eine Schlüsselrolle für das Verständnis der ganzen Heilsbotschaft. Stellt euch vor, wir hätten dieses dritte Kapitel nicht. Wir lesen die ersten zwei Kapitel und stellen fest, es ist alles wunderschön. Es läuft alles perfekt. Und dann würde der Bibeltext plötzlich mit dem Kapitel 4 weitergehen. Und wir würden uns doch schwer wundern, woher plötzlich, wie aus dem heiteren Himmel, Neid, Groll, Mord, Fluch und Flucht, Strafe und völlig zerrüttete Beziehungen herrühren. Wir würden es überhaupt nicht nachvollziehen können. Wir würden uns unweigerlich die Frage stellen, woher kommt das alles? Was ist geschehen, dass diese Harmonie zerstört hat? Ohne Kapitel 3 im ersten Buch Mose hätten wir keine Erklärung für diesen plötzlichen Sinneswandel bei den Menschen. Wir hätten keinen blassen Schimmer, dass es Sünde gibt, die diese Beziehung zerstört. Die Sünde, die die Beziehung zwischen Mensch und Gott nicht nur zerstört hat, sondern auch in ihrer weiteren Auswirkung die Beziehungen zwischen Menschen verbogen, verzerrt hat und somit auch zerstört. Wir hätten keinen Hinweis darauf, dass der Mensch, warum der Mensch aus dem Garten Eden fliehen musste oder herausgeworfen wurde. Und wir hätten keine Zusage oder zumindest einen Hinweis darauf, dass Gott eine Lösung für dieses verursachte Problem hat. Denn ein interessanter Wesenszug des Herrn ist, auch wenn er manchmal Gericht oder Strafe ausspricht, ist immer der Gedanke der Gnade mit dabei. Jesus später sagt es auch, wenn ihr den Vater anbetet, dann in Gnade und Wahrheit. Und das ist der Punkt der Gnade, ist wunderschön. Wir freuen uns über Gnade und Barmherzigkeit, aber der Punkt der Wahrheit ist manchmal unerträglich. Wenn uns der Spiegel vor die Augen gehalten wird und wir erkennen, wie schwach, wie sündig, wie fern von Gott wir eigentlich in manchen Punkten sind. Und umso mehr brauchen wir in diesem Moment die Gnade. Ja, wie der arme Sünder im Tempel betet, Herr, sei mir Sünder gnädig. Da war Wahrheit. Und Jesus spricht ihm Gnade hinzu. Denn dieser ist gerecht davongegangen. Der selbstgerechte Pharisäer nicht. Ja? Und so ist auch an dieser Stelle, wo Gott wirklich mehrere Flüche ausspricht, die Beziehung eigentlich als beendet erklärt, da hinein gibt er eine Verheißung. Es wird ein Nachkomme kommen, der dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Und das ist echt interessant. Für diese Erfüllung, damit diese Verheißung in Erfüllung geht, musste Blut fließen. Schon ganz am Anfang, bevor Gott die Menschen aus dem Garten entfernt, schickt er sie nicht einfach so los. Nein, ihr Blattwerk, das selbstgebastelte Schutzmittelchen, was überhaupt nicht von Dauer ist, was schnell verwelkt und Nachschub bedarf, gibt Gott Tierfelle als Kleidung, die auch in der kälteren Jahreszeit wärmen. Aber damit das möglich wurde, musste Blut fließen von einem Tier, was überhaupt nichts dafür konnte. Auch hier sehen wir die Voraussage oder Voraussicht auf das einmalige Opfer Jesu, was irgendwann, vom damaligen Zeitpunkt gesehen, irgendwann die Blöße und die Schuld der ganzen Menschheit zudecken wird, wie damals diese Tierfelle die Blöße des Menschen gedeckt haben. Es ist nur logisch, dass dieser erste Hinweis auf diese Erlösung oder auf eine Erlösung im dritten Kapitel enthalten ist. Hier wird uns der Zerbruch der vertrauensvollen Beziehung zwischen Schöpfer und seinem Geschöpf berichtet. Hier werden uns die schrecklichen und dramatischen Folgen dieser zerstörten Beziehung vor Augen geführt. Keine Treffen mit Gott mehr. Keine vertraute Beziehung von Auge zu Auge. Heraus aus dem Garten, der voller Blüte und Pracht und Überfluss war. Hinaus in die kalte, sage ich mal, Welt, die nun harte Arbeit erfordert, um denselben Acker zu bearbeiten, ankämpfen gegen Unkraut und Ungeziefer, schmerzvolle Geburten, ja, und es fließt Blut von einem Unschuldigen, ein Unschuldiger lässt sein Leben. Und so dramatisch und so brutal, wie sich das auch anfühlen mag, wird uns doch an dieser Stelle Hoffnung weitergegeben, dass alles wieder ins Lot kommen wird, weil unser Schöpfer uns dennoch liebt. Er hat einen Plan, auch heute. Und das mitten in einem Fluch. Und der Herr, Gott, sprach zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Unter allen Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Die Schlange muss vor dem Sündenfall ein besonderes Wesen gewesen sein. Die Bibel verrät nicht viel über sie. Wir erfahren nur, dass sie listiger oder feinsinniger als alle Tiere gewesen ist. Dass sie in der Lage gewesen ist, mit den Menschen zu reden und hier die persönliche Ansprache durch Gott, weil du das getan hast. Freilich, es bleibt ein Mysterium. Aber weil der Teufel in der Bibel mit der Schlange gleichgesetzt wird, können wir annehmen, dass er sich mit der Schlange zusammengetan hat. Und wenn Gott hier zur Schlange spricht, macht er gleichzeitig auch eine Ansage an den Satan, der sich schon von Anfang an Gott widersetzt hat. Wie genau das mit dem Satan und der Schlange ablief, können wir nur mutmaßen. Aber in den Versen 14 und 15 wird deutlich, dass Gott sich einmal an die Schlange direkt wendet und gleichzeitig auch an den Satan die Botschaft weiterleitet. Und das macht der Fluch über die Schlange deutlich. Es werden drei Maßnahmen gegen die Schlange aufgeführt. Erstens, die Schlange ist über den Rest des Tierreiches hinaus verflucht. Um das zu verstehen, müssen wir noch ein paar weitere Bibelstellen lesen, drei zur Auswahl. Einmal Römer 8, Verse 20 und 21 wird uns Folgendes berichtet. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen, durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Hier wird uns das Anbrechen des Friedensreichs dargestellt. Es wird ein Tag kommen, wo die ganze Schöpfung, die jetzt unter der Sünde unterworfen ist, darunter leidet und sich nach Erlösung sehnt, dieser Tag wird kommen. Ja, das ist der Friedensreich Gottes. Wenn die ganze Schöpfung wiederhergestellt wird, behalten die Schlange und der Satan ihren Status und werden in Ewigkeit unter dem Fluch bleiben. Dazu zwei Stellen. Einmal aus dem Alten Testament in Jesaja 65, Vers 25 lesen wir Folgendes. Der Wolf und das Lamm werden zusammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Schlangen werden sich von Staub ernähren. Warum? Denn auf meinem ganzen heiligen Berg wird nichts Böses und nichts Unheilvolles mehr getan, spricht der Herr. Und Offenbarung 20, Vers 10 lesen wir, und der Teufel, der sie verführte, wurde in das Feuer und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier sehen wir die endgültige Vernichtung Satans und seiner Schergen. Die zweite Maßnahme gegen die Schlange ist, die neue Fortbewegungsart wird für sie festgelegt. Wie auch immer sie sich vorher bewegte, wissen wir nicht. Aber ab sofort wird sie nur auf ihrem Bauch kriechen können. Und die dritte Maßnahme zeigt ihren besiegten und erniedrigten Status. Sie soll Staub fressen. Oder in anderen Übersetzungen heißt es Staub lecken. Und dieses Bild ist ein Bild für besiegte Feinde. Im Psalm 72 wird der Friedefürst und sein Reich gepriesen. Und in Vers 9 wird von den unterworfenen Feinden berichtet. Und da lesen wir, vor ihm sollen niederknien die Bewohner der Wüste und seine Feinde sollen den Staub lecken. Mit ihrer Aktion im Garten Eden haben sich der Teufel und die Schlange der ewigen Strafe schuldig gemacht. Und das ist durch das Wort Gottes bezeugt. Im Vers 15 in unserem Ausgangstext spricht Gott weiterhin zur Schlange, aber auch hier ist der Teufel gemeint, weil die Aussagen den geistlichen Charakter haben. Natürlich ist hier zunächst die Feindschaft zwischen Mensch und deren Kindern und dem Nachwuchs der Schlange gemeint. Aber nicht nur. Die besondere Betonung der Feindschaft zwischen dem Nachwuchs der Frau und dem Nachwuchs der Schlange lässt darauf schließen, dass hier ein besonderer Nachwuchs gemeint ist. Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Erstens, alle uns überlieferten Stammbäume und Geschlechtsregister werden immer über die Väter nachvollzogen. Hier ist die einzige Stelle, an der die Mutter hervorgehoben wird. Und das deutet darauf hin, dass der gemeinte Nachwuchs keinen natürlichen Vater haben wird. Mose erklärt uns hier nicht, warum der Messias nun als Nachwuchs der Frau gerechnet wird. Erst Jahrhunderte später liefert Jesaja die Antwort in Jesaja 7, Vers 14. Und darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel, Gott mit uns, nennen. Hier in 1. Mose 3, Vers 15 wird uns der Zerbruch, die Trennung von Gott berichtet. Gott ist nicht mehr mit uns. Weg, von ihm losgelöst, getrennt, auf sich allein gestellt. Die Verbindung, die Kommunikation so nicht mehr möglich. Und dieser Hinweis auf den Nachkommen der Frau, der diese Verbindung wiederherstellt, in seinem Namen, Immanuel, Gott mit uns, Gott wieder mit uns, das ist großartig. Das, was kaputt gegangen ist, wird wieder zusammengefügt. Die Trennung wird überwunden, die Verbindung wiederhergestellt. So, zweitens, in diesem Vers 15 wird uns das Zermalmen des Kopfes sowie das Zermalmen der Ferse in Singular dargestellt. Es ist hier nicht von den Nachkommen die Rede in Mehrzahl, sondern immer in Einzahl. Drittens, trotz der feindlichen Abneigung der Menschen gegenüber der Schlange ist das nicht die alltägliche Praxis. Das heißt, wenn Mensch und Schlange sich begegnen, sucht jeder eigentlich das Weite. Ne? Man meidet sich, man geht sich aus dem Weg. Und nur in besonderen Situationen, wenn es wirklich nicht anders geht, kommt das zum Kampf. Ausgenommen natürlich die Kulturen, wo die Schlange auf der Speisekarte steht. Da ist es natürlich täglich Brot so quasi. Aber das ist hier an der Stelle nicht gemeint. Also, wir fassen zusammen. Der Messias wird keinen natürlichen Vater haben. Daher kann man seine Abstammung nur über seine Mutter nachvollziehen. Er wird dem Satan vernichten und dabei selbst verwundet werden. Als der Teufel nun diese Ansage seiner Vernichtung hört, lehnt er sich nicht bequem zurück, sondern wird richtig aktiv. Er versucht wieder diese Ansage oder den Plan Gottes zu zerstören. Und wie er das anstellt, ist wirklich faszinierend. Diese Ansage Gottes sollte Satan dazu bewogen haben, alle weiblichen Nachkommen auf der Erde zu verderben. Was ihm auch beinahe gelungen ist, bis auf 4 Frauen. Das müssen wir uns zu Gemüte führen. Mag sein, dass die damalige Weltbevölkerung nicht so riesig war. Aber bis auf 4 Frauen hatte alle Frauen der damaligen Welt verdorben, sodass keine von ihnen in der Lage wäre, den versprochenen Messias zur Welt zu bringen. Wie hat das gemacht? Dazu müssen wir 1. Mose Kapitel 6 lesen, Verse 1 bis 3 und Verse 10 bis 12. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren, auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren. Und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Dieselbe Vorgehensweise wie damals bei der Eva. Sie sah, dass die Frucht gut war zu essen und sie nahm sich. Ja? Das ist so ein Wesenszug des Teufels. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Hier die besondere Hervorhebung der Töchter im Zusammenhang mit den Gottessöhnen. 1. Mose 6, Verse 10 bis 12. Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Also wie gesagt, die Gottessöhne haben schon sich die Frauen gekrallt. Und Ergebnis war nicht nur die Geburt der Riesen, sondern auch das Verderben, ne, das Verdorbene. Und hier wird es uns dann berichtet, warum die Sintflut notwendig war, wo Gott dann auf diese Weise den Plan des Teufels zunichte macht. Und in diesen zwei Versen oder drei Versen kommt dieses Wort verdorben ziemlich häufig vor. Also, und Noah zeugte drei Söhne, genau, Vers 11. Die Erde war aber verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Ziemlich häufig in diesem kurzen Abschnitt, nicht wahr? Also die Bauzeit der Arche war auch, das nur eine Randbemerkung, eine Gnadenzeit. Auch hier, mitten im Gericht, gibt Gott der damaligen Menschheit Zeit zur Umkehr. Und das ist die Gnadenzeit. Ja? Das Gericht ist beschlossen, die Erde wird vernichtet. Aber jeder, der sich in dieser Zeit noch umlenken lässt, also sich zur Umkehr bewegen lässt, der wird mitkommen, der wird gerettet werden. Aber der Mensch wollte nicht, oder die Menschen damals wollten nicht oder konnten nicht. Zu sehr waren sie verdorben. Und so kommt es, dass bei der Sintflut nur 8 Menschen gerettet werden. Noah und seine Frau, dazu die Söhne und deren Frauen. Eben die 4 Frauen, die sich nicht mit den Gottessöhnen einließen. Alle anderen wurden verdorben. Die Gottessöhne ist hier die Umschreibung für die gefallenen Engel, also Dämonen, also zutiefst verwerfliche Verbindung. Aber der Herr vernichtet auch diesen Plan Satans, indem er mit der Sintflut alles vernichtet. Was steckt noch in der Aussage Gottes in 1. Mose 3, Vers 15? So wie Gott einen Messias auf übernatürliche Weise zeugen wird, so wird auch der Satan einen Antichristen zeugen. Und letzten Endes wird der Messias sowohl dem Satan, der alten Schlange, als auch seinem Nachkommen den Kopf zertreten. Aber er wird nicht unbeschadet davonkommen. Das Zermalmen der Verse des Messias bedeutet einen zeitlich begrenzten Schmerz, jedoch nicht die ewige Vernichtung. Und bei Dr. Fruchtenbaum in seinem Kommentar zu 1. Mose habe ich Folgendes gelesen, wie er das so schön beschreibt, wie der Messias der Schlange den Kopf zertritt. Der Messias ist dabei, der Schlange den Kopf zu zertreten. Doch bevor er deren Kopf trifft, bäumt sie sich auf und beißt ihm in die Ferse. Das ist, was am Kreuz und mit der Auferstehung geschah. Ja? Aber der Fuß des Messias nähert sich unaufhaltsam dem Kopf der Schlange, bis er ihn schließlich vollständig am Boden zermalmen wird. Das ist das, was geschehen wird, wird uns in der Offenbarung berichtet. Ne? Den Text, den ich uns vorgelesen habe, wo der Teufel und seine Dämonen, der falsche Prophet, alle endgültig vernichtet werden. An dem Zeitpunkt wird diese Verheißung erfüllt werden, dass der Kopf endgültig zertreten wird. Wenn Satan endgültig im feurigen See landet, das ist das erste Evangelium aus dem 1. Buch Mose, das sogenannte Proto-Evangelium, der Beginn des roten Fadens, der uns beschreibt, wie diese Heilsgeschichte geschrieben wird. Nicht nur allgemein, auch in deinem Leben kannst du solche Stationen sehen, wenn du zurückblickst und wirst erkennen, dass Gott wunderbar auf einzigartige Weise in deinem Leben gehandelt hat, dass du jetzt hier sitzt, sein Kind bist, erlöst bist und mit ihm die ewige Herrlichkeit genießen wirst. Und der Rettungsplan Gottes gleicht einem Gambit. Tja, was ist das? Gibt es Schachspieler hier? Gambit, ein Begriff, ist aus einem Schachspiel. Und zwar heißt es, unter einem Gambit versteht man beim Schach eine Eröffnung, also ein Spielzug, bei dem eine oder mehrere Figuren für eine taktische oder manchmal auch strategische Kompensation dem Gegner preisgegeben wird. Mit anderen Worten, lässt sich das einfach zusammenfassen. Der Gambit-Spieler versucht um den Preis eines Opfers, also wenn er eine Figur opfert, einen Sieg oder zumindest einen größeren Vorteil in der Partie für sich zu erzielen. Ja, das ist der Vorgang. Ne? Beim Gambit opfere ich zum Beispiel eine Schachfigur, aber weiß, wenn der Gegner das annimmt, also diese Figur schlägt, habe ich absolut die Oberhand. Und das hat der Herr gemacht, indem er sich selbst in seinem Sohn am Kreuz opferte, damit Milliarden Menschen wieder gerettet werden. Dieser Vorgang, ja, ich opfere etwas, aber bekomme etwas Größeres, quasi den Sieg wieder. Gambit. In 1. Mose 3, Vers 15. Das heißt für uns, wenn der Herr in unserem Leben Dinge opfert, wegnimmt, dann brauchen wir keine Angst haben. Dann brauchen wir nicht krampfhaft daran festhalten, sondern dürfen uns vertrauensvoll das loslassen, sagen, Herr, ich verstehe nicht. Ich habe das so sehr gerne, ich hänge da dran oder mir ist dies und jenes lieb gewonnen, aber wir wissen oder spüren ganz deutlich, der Herr will es, dass wir es ihm opfern, dass wir es preisgeben. Dann dürfen wir vertrauen, dass er etwas Größeres uns anvertrauen wird. Dass er uns vielleicht in dem einen oder anderen Bereich einen größeren oder den Sieg überhaupt schenken wird. Abgesehen davon von unserer Erlösung. Ich meine jetzt einfach in unserem alltäglichen Christsein, wo wir auf dem Weg der Heiligung Gott an uns arbeitet, Dinge ans Licht bringt und von uns erwartet, dass wir sie ihm überlassen. In Offenbarung 22, das letzte Kapitel quasi der Bibel, Verse 20 und 21, der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit uns allen. Und haben wir bitte keine Angst vor diesem genialen Schachzug Gambit. Amen.